D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Pähler.
Es folgt eine Reklameunterbrechung. Wie geht's eigentlich der Werbebranche? Da lohnt sich's drüber zu sprechen. Die digitale Marketingmesse Demexco, die boomt. Verlagsmanager gleichzeitig warnen hingegen vor einer Anzeigenkrise. Schlimmer soll sie sein als noch im Jahr 2009 bei der Wirtschaftskrise. Was steckt dahinter? Wir machen den Werbebranchencheck heute, denn dann wissen wir auch, wie es um die Zukunft des Journalismus bestellt ist. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Chef der Axel Springer AG, von Matthias Döpfner, nachdem heute bekannt wurde, dass der Konzern Interesse daran hat, für einen angeblich dreistelligen Millionenbetrag die Mehrheit am US-Wirtschaftsportal Business Insider zu erwerben. Dazu sagte Döpfner dem Manager-Magazin, das morgen am 18. September erscheint, Zitat: Aus kleinen Medienangeboten werden sich Gelddruckmaschinen entwickeln. Die Reihenfolge ist wie bei Google oder Facebook. Erst Reichweite aufbauen, dann monetarisieren.
Die zweite Meinung.
Ja, die kommt in der Mangelung von Daniel, auch von mir. Man kann ja zu Springer sagen und zu ihm stehen, auch zu den Medien und zu Matthias Döpfner als Person, wie man will. Aber eines, das finde ich, muss man dem Konzern schon lassen. Er ist irgendwie doch der einzige große klassische Medienkonzern hier in Deutschland, der sich doch irgendwie ebenfalls aufs Monetarisieren versteht, indem er auch permanent das eigene Geschäftsmodell weiterentwickelt. Wenn Döpfner jetzt betont, er wolle zukünftig noch stärker auf rein digitalen Journalismus setzen, dann macht er das sicher nicht, weil er der größte Digitalliebhaber der deutschen Medienszene ist, sondern weil er überzeugt ist, dass darin die Zukunft liegt. Und insofern wäre eine Übernahme des Business Insiders für Springer nur konsequent.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das werbefreie Medienmagazin. Uns ist da was aufgefallen und das wollen wir heute ändern, denn heute ist unsere 417. Ausgabe und wir haben bisher eigentlich immer nur über Inhalte gesprochen, über journalistische Inhalte und unter welchen Bedingungen eigentlich gute journalistische Inhalte entstehen können. Das kostet Geld, also ging es auch in Was mit Medien häufig eher um das Ausgeben von Geld. Und das möchten wir ändern und schauen deswegen heute mal auf die andere Seite, nämlich auf das Einnehmen von Geld. Und zwar sprechen wir über Werbung, denn da beobachten wir gerade zwei ganz spannende Gegensätze, die sich irgendwie ja doch tatsächlich ein bisschen zu widersprechen scheinen. Auf der einen Seite, da gibt's die digitale Marketingmesse Demexco, die boomt regelrecht, ist angesagt wie nie. Auf der anderen Seite gibt's Verlagsmanager, die warnen vor einer Anzeigenkrise, die, ja, so sagen sie zumindest, schlimmer sei als noch im Jahr 2009, als es die Wirtschaftskrise gab. Ist da jetzt ein Widerspruch oder passt das alles in ein großes Bild? Ja, wie sieht das aus? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen. Und die Antworten darauf, die kommen vom Düsseldorfer Werbeurgestein Thomas Koch. Er ist Agenturgründer, Autor, Blogger, twittert auf UFO Media und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Hallo Thomas.
Hallo, guten Abend.
Du kommst ja jetzt gerade quasi direkt, also wirklich nonstop mehr oder weniger von der Demexco. Wie war es in diesem Jahr?
Also ich bin noch durchdigitalisiert, ja.
Vielleicht geht es dir da ganz ähnlich wie Kurt Simon Harlinghausen, der Chef der Agentur Acom 360. Der hat uns, im Vorfeld haben wir mit ihm kurz sprechen können, gesagt, für ihn sei total faszinierend zu sehen, dass so die Parallelen zu den großen Jahren der Cebit, ne, es gibt jetzt große Stände, da auch die infrastrukturellen Probleme im Sinne von, kriegt man noch ein Hotel, wie klappt die Anreise, wie klappt das mit dem Einlass und großartige Standpartys natürlich, nur sagt er, die Demexco, die schafft's, dass man in ein bis zwei Tagen so fix und foxy ist, wie sonst nach einer Woche Cebit. Alles wird eben wahnsinnig viel schneller und digitalisierter. Hat er da recht mit dieser Einschätzung?
Ja, die Demexco ist unglaublich anstrengend. Das liegt wahrscheinlich aber auch an der Branche selbst. Ja, wenn eine Branche ansetzt, um disruptiv zu sein und die Welt zu verändern, dann muss auch wohl die Messe so sein, nehme ich an.
Woran, wenn du das, ich habe ja gerade so ein bisschen da den Kurt Simon Harlinghausen zitiert, wenn du jetzt mal auf die diesjährige Demexco schaust, woran machst du das fest, also dass es so anstrengend ist?
An dem unüberschaubaren Angebot. Es ist ja, es sind ja Medienvermarkter da, es sind Medien selbst da, es sind die Werbungtreibenden laufen da rum. Es sind unglaublich viele Technologieanbieter, deren Namen wir alle nicht kennen, die also irgendwas im Hintergrund basteln. Das macht das Angebot so unüberschaubar. Wenn man auf eine IAA geht und sieht dort eine Pkw-Marke, dann ist man nicht überrascht. Mhm. Und das ist irgendwie überschaubarer.
Wenn du jetzt gerade sprichst von diesen Technikanbietern, die im Hintergrund was basteln, trotzdem die Frage, Das Thema Daten ist doch eins, was gerade auch in der Werbebranche auch ziemlich vieles in Bewegung bringt, oder? Da wird ja auch die Technologie irgendwie noch wichtiger.
Das ist das Thema schlechthin und das ist auch das, was die Branche im Augenblick ausmacht. Wir haben ja in der Vergangenheit, haben wir unsere Zielgruppen beschrieben, meinetwegen Mütter mit Kindern, und haben dann Medien gesucht für die Werbung, in denen wir hofften, dass wir Frauen mit Müttern erreichen könnten. Heute hinterlassen die Menschen ihre Daten bei den Medien zum Beispiel, aber auch in Shops, sodass wir ziemlich genau wissen, was sie wirklich wünschen, was sie kaufen, und wir kennen auch viele, viele Profile, die sie hinterlassen. Das soll ja die Werbung genauer machen.
Wie weit ist diese Erkenntnis, wie du es beschreibst, bei den Werbetreibenden oder der ganzen Branche überhaupt schon angekommen?
Die Erkenntnis ist da, die Umsetzung fehlt noch. Jeder der Hörer wird jetzt schmunzeln, wenn er denkt, ja, die Werbung, die targetet mich direkt, sie kennt mich und spielt dann die Werbung aus, die ich mir quasi wünsche. Das funktioniert natürlich noch nicht, ja. Denn hier geht es darum, diese Daten zu verarbeiten, so dass die Werbung sie gebrauchen kann, so dass wir im Idealfall, sage ich jetzt mal als Mediaplaner, die Leute nicht mehr nerven. Darum geht's ja.
Da machen wahrscheinlich viele einen Daumen hoch. Aber wir wollen jetzt mal, wir wollen heute Abend mal die verschiedenen Medienbranchen so aus Werbeperspektive uns mal näher anschauen. Also wir schauen später noch aufs Fernsehen, aufs TV, auf Radio und auf Print. Aber lass uns doch mal mit Online starten. Geht's der Online-Werbebranche eigentlich gerade wirklich so gut, wie man vielleicht den Eindruck hat? Oder ist das doch auch eine gewisse Blase, die sich da bildet?
Ich würde nicht von Blase sprechen, sondern die Wachstumsraten sind nicht mehr so hoch wie früher. Das liegt ein bisschen daran, dass die Rolle von Online-Werbung noch nicht so ganz klar ist. Wir müssen ja, wenn wir Medien einsetzen, ihnen irgendeine Aufgabe geben. Meinetwegen, wir setzen das Fernsehen ein, um eine Marke bekannt zu machen. Online hätte dann die Aufgabe, die Leute einzusammeln, die sich für die Marke wirklich interessieren und zum Beispiel mehr Informationen haben wollen. Bisher haben wir einfach nur Online-Werbung gemacht. Wir haben es behandelt wie ein ganz gewöhnliches Medium. Die Wachstumsraten waren sehr hoch. Und im Augenblick ist so ist man etwas zaghafter unterwegs und fragt sich, was machen wir jetzt mit diesem Online? Wie setzen wir das denn am vernünftigsten ein?
Online-Werbung, die hat ja auch irgendwie immer doch so manchmal so ein bisschen so ein schlechtes Image, zumindest in dem Sinne von, dass man da eigentlich gar nicht so richtig viel Geld verdienen kann. Ist das eigentlich noch aktuell, dieses Bild?
Da ist etwas dran und das liegt daran, dass das Inventar, wie wir es nennen, also die Menge an Werbeplätzen, die uns zur Verfügung stehen, unendlich ist. Wenn wir an Tageszeitungen denken, da gibt es eine bestimmte Zahl von Tageszeitungen, in denen wir werben können. Das gleiche gilt für Fernsehsender. Bei online, im Internet, das ist unaufhörlich groß.
Das heißt aber, gut, positiv gesagt hat man ja auch unaufhörlich viele Möglichkeiten. Und du hast ja auch gerade aber schon gesagt, gerade geht es so eigentlich eher so der Trend ein bisschen mehr zur Zurückhaltung. Was glaubst du grundsätzlich, welche großen Veränderungen stehen gerade im Online-Werbebereich jetzt in den nächsten Jahren an?
Ich glaube, dass das mit der vernünftigen Verarbeitung von Daten wir online die richtige Rolle zuweisen können. Man kann das sehr schön an einem Beispiel festmachen, wie meinetwegen PKW. Wenn wir uns auf den Weg begeben, uns für ein neues Auto zu interessieren, dann sind wir früher in den Handel gegangen, in den Automobil, in die Werkstatt, in den Handel und haben mit den Leuten gesprochen. Was die Leute heute machen, als allererstes, sie gehen ins Netz. Sie gucken sich erstmal an, sie informieren sich über die verschiedenen Marken, über die Angebote, vielleicht auch schon über Preise, weiß der Teufel was nicht alles. Das heißt, es stehen ihnen unendlich viele Informationen zur Verfügung. Und das nutzen sie natürlich. Das heißt, sie gehen, wenn sie jetzt den nächsten Schritt tun, zum Beispiel auf die Website einer Automobilmarke, sind sie bereits vorinformiert. Mhm. Und das bedeutet, wir müssen mit ihnen völlig anders umgehen. Die sind schlauer als vorher, die Leute. Ist gut so.
Und sie sind ja auch nicht nur schlauer, sondern auch mobiler. Also gerade die Internetnutzung verlagert sich irgendwie zunehmend auf Smartphones, vielleicht demnächst auch immer noch mehr auf Smartwatches, keine Ahnung. Inwieweit verändert auch diese, ich sag mal, Miniaturisierung des Displays auch die Arbeit der Werbung im Online-Bereich?
Massiv. In dem Maße, in dem die Menschen das Internet mobil zu sich nehmen, und nicht mehr an einem Desktop, bedeutet das für die Werbung, dass sie weniger Platz hat. Wenn man sich mal in Erinnerung ruft, die Website irgendeines großen, einer großen Zeitung oder Zeitschrift, die ist überladen mit Werbung, ja. Und je weiter wir runterscrollen, desto mehr Werbung kommt. Da ist sehr, sehr viel Platz für Werbung. Und meine Meinung, wir haben es auch missbraucht. Wir haben zu viel, den Menschen da zu viel Werbung zugemutet. So viel Werbung werden wir nicht zulassen auf unserem Smartphone.
Das passt ganz gut. Es gibt ja in der letzten Zeit eigentlich auch immer wieder Diskussionen rund um das Thema Adblocker. Ne? Also, und dann gibt es aber auch ja in dem Zuge die so immer den Ansatz zu sagen, hey, wenn die Werbung quasi geblockt zerstört wird, dann zerstört das auch so ein bisschen so einen demokratischen Grundgedanken, weil quasi die Werbefinanzierung ja häufig auch dafür sorgt, dass gewisse mediale Inhalte eben auch kostenfrei zugänglich sind. Und dann, wenn Werbung sozusagen das nicht mehr trägt, so das Argument, dann können sich eben nur noch gewisse Leute Informationszugänge leisten und andere eben nicht. Ist das eine Argumentation, die du so mittragen kannst oder hältst du das eher für Quatsch?
Kann ich mittragen. Du hast es ja eingangs gesagt. Die meisten journalistischen Inhalte werden durch Werbung finanziert. Das weiß jeder Leser, jeder Nutzer und Endverbraucher und hat sich, erkennt es ja gar nicht anders. In dem Augenblick, wo wir liegen im Augenblick in Deutschland so um die 20% der Internet-User, die Werbung blockieren, also mit Adblockern. Ja, es hat etwas Undemokratisches. Allerdings haben die Menschen, ich muss mich auch immer in die Rolle des Menschen, der sogenannten Zielgruppe hineinversetzen. Ich verstehe die ja, ja. Sie können sich zum ersten Mal in ihrem Leben gegen Werbung wehren. Früher ging das ja nur durch diesen Aufkleber am Briefkasten, Werbung einwerfen verboten. Mhm. Mit Adblocker können Sie komplett die Werbung wegwischen im Internet. Die können wir nicht mit Argumenten zurückholen und sagen, ja, aber das brauchen wir doch zur Finanzierung der Medieninhalte. Nein, wir müssen ihm eine Werbung anbieten, die nicht nervt und die ihn wirklich interessiert. Und da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt.
Was mit Medien? Das werbende Medienmagazin. Werbeexperte Thomas Koch ist heute unser Gast und wir schauen mit ihm heute mal auf alle Medienbranchen und das aus Werbeperspektive. Über die Online-Marketing-Messe Demexco haben wir gerade schon geredet und auch darüber, wie es der Online-Werbebranche überhaupt so geht. Und jetzt schauen wir mal auf die Printbranche. Wir haben ja eingangs schon kurz von einem Kontrast gesprochen und den möchten wir uns jetzt mal näher anschauen. Vor einigen Wochen, da hat Burdas Verlagsvorstand Philipp Welte von einer Krise im Anzeigengeschäft gewarnt und hat dabei relativ drastische Worte verwendet und diese Krise in ihrer Wucht ja gleichgesetzt oder vielleicht sogar noch größer bewertet als die Wirtschaftskrise 2009. Und der Manager betonte auch, es sei eben kein Problem seines Hauses, also des Burda Verlages, sondern ein branchenweites Problem. Thomas, was steckt hinter so einer ja doch relativ drastischen Einschätzung aus einem Verlagshaus?
Also erstens mal ist sie drastisch und zweitens ist sie richtig, weil wir reden ja hier über Zeitschriften. Die Zeitungsbranche sieht wieder ganz anders aus. Die Zeitschriften sehen im Augenblick, dass sie jedes Jahr weniger Werbeumsatz machen. Die Auflagen sind ebenfalls rückläufig. Wir haben es ja hier mit einem Markt zu tun, der sich sowohl aus Copypreisen, sagen wir, also das, was wir für die Zeitschrift bezahlen, und Werbung finanzieren. Das heißt also, auf der einen Seite gehen die Vertriebserlöse zurück, auf der anderen Seite die Werbeerlöse. Und das könnte sich jetzt beschleunigen. Das meint er.
Er hat auch übrigens noch gesagt, dass er feststellt, dass seine Wettbewerber beziehungsweise auch die Wettbewerber der Zeitschriftenbranche, was auch die Konkurrenz um Werbebudgets angeht, deutlich aggressiver zum Teil vorgehen würden als noch in den letzten Jahren. Was genau meint er mit so einer Aussage?
Der Werbeeuro ist ziemlich stabil im Augenblick. Die Unternehmen geben nicht mehr Geld für Werbung aus. Sie wollen mit dem vorhandenen Geld mehr Wirkung erzeugen. Es geht um Effizienzen, ja, ganz relativ einfach nachzuvollziehen. Und sie wollen, dass wir nachweisen, welche Wirkung die einzelnen Medien erzeugen. Das kann online ganz toll. Ja, da gibt es also ganz viele verschiedene Dinge, die wir messen können. Und Märkte wie Zeitschriften und Zeitungen können das eben nicht. Ne? Wir schalten eine Anzeige in einer, bleiben wir bei Burda, in der bunten und wissen nicht, welche Wirkung der hat. Wie viele Strumpfhosen der Marke sowieso kauft jetzt die bunte Leserin, nachdem sie diese Anzeige gesehen hat, das wissen wir eben nicht. Und da stehen die Printmedien schwer unter Druck.
Lass uns tatsächlich auch nochmal differenzieren zwischen Zeitschriften, haben wir gerade schon angeschnitten, und auch dem Zeitungs-, also insbesondere dem Tageszeitungsmarkt. Was gibt es da für Unterschiede? Also, oder ist im Grunde die Problematik doch die gleiche?
Nein, überhaupt nicht. Wir erleben, das muss man zu den Zeitschriften noch ergänzen, wir erleben im Augenblick kein Absinken der Gesamtauflage, sondern immer mehr Zeitschriften werden in den Markt gehoben. Die haben aber immer geringere Auflagen. Es gibt also kaum mehr wirklich große Zeitschriften und wird es in Zukunft erst recht nicht geben. Die Zeitungen, die stehen natürlich da anders da, weil sie hatten in der Vergangenheit eine sehr hohe Auflage in ihrem Lesergebiet. Und nun werden sie von einer ganzen Generation nicht mehr gelesen. Das heißt, die Zeitung existiert weiter, aber die nachrückende Generation, die früher dann immer so mit 30 Jahren oder so dann doch die Zeitung abonniert hat, das tut sie nicht mehr, weil sie ist mit Print einfach nicht mehr groß geworden.
Wer muss sich denn trotzdem dann mehr Sorgen machen um die Zukunft, die Zeitschriften oder die Zeitungsverlage?
Die Zeitschriften, glaube ich, werden sich etwas leichter tun, weil es geht um die Funktion. Man muss die Medien von der Funktion her sehen. Die Zeitschrift hat keine reine Informationsfunktion, sondern ich nehme mir eine Auszeit, ich nutze sie meinetwegen in der Bahn, aber meistens doch auf der Couch. Das heißt, es ist viel Unterhaltung dabei, es ist viel, wir sagen Escape, ja, wir retten uns aus dem Alltag heraus. Und konsumieren dabei Zeitschriften. Das ist eine Funktion, die wird es in Zukunft auch geben. Während die Aufgabe der Zeitungen, uns aktuell zu informieren, das hat das Internet übernommen.
Was glaubst du, welche Auswirkungen auch jetzt so eine Entwicklung bei den Anzeigenerlösen, gerade wenn das eine rückläufige Entwicklung ist, welche Auswirkungen das auch auf Redaktionen hat? Also erwartest du da auch Veränderungen?
Ich erhoffe mir Veränderungen, weil, wenn ich recht habe, dann bedeutet es ja für die Zeitungen, dass sie nicht mehr Nachrichten abdruckt, die ich längst schon kenne, nämlich vom Vortag, sondern dass sie sich mit diesen Nachrichten auseinandersetzt, dass sie eine Meinung bildet zu dieser Nachricht, dass sie mich nicht nur informiert, sondern sortiert, dass sie hilft, mir meine Meinung zu bilden. Und das bedeutet mehr Qualität in der Redaktion, oder?
Das ist so. Glaubst du denn, dass, wenn ich jetzt mal auf die mittel- oder eher kurzfristigere Zukunft auch schaue, also auf das kommende Jahr beispielsweise, dass sich dann schon auch was tut? Wird's Zeitungs- oder auch Zeitschriftenverlage geben, die tatsächlich es anpacken und wir das auch schon spüren werden? Oder ist das doch eher eine längerfristige Entwicklung?
Oder ist das Wunschdenken?
Ja, vielleicht auch das. Also das ist ja auch nicht auszuschließen.
Wenn die Zeitungsverleger schlau sind, dann beobachten sie, was bei der Zeit passiert. Die Zeit ist eine Wochenzeitung, deren Auflage steigt. Einzigartig in der Printbranche, weil sie Meinungen beschreibt, weil sie sortiert. Also das, was ich eben beschrieben habe. Die Zeitungen werden schneller überleben, je schneller sie ihre Redaktion umstellen, weg von der aktuellen Nachricht.
Bei dir persönlich ist das ja so, du kannst ja, glaube ich, auch nicht so richtig von Print die Finger lassen und schreibst eine Kolumne für die Wirtschaftswoche. Also kann man schon nach wie vor sagen, Print wirkt?
Print hat von seiner Wirkung wenig eingebüßt. Im Gegenteil, Print ist ja, sagen wir Werber, ein markenbildendes Medium. Das heißt, dass das Image einer Marke wird herangezüchtet über Printwerbung. Zum Beispiel Zeitschriften in Vogue und Elle. Und ne? Hier wird das Bedürfnis erzeugt nach einer Marke. Je mehr Geld die Werbungtreibenden aus Print herausnehmen, desto stärker sinkt die Markenloyalität. Das ist ein faszinierendes Phänomen, das in keinster Weise untersucht ist und mit dem wir uns mal beschäftigen müssen.
Was mit Medien? Das analysierende Medienmagazin. Wie geht's der Werbebranche? Wir machen den Gattungscheck heute mit dem Düsseldorfer Werbeexperten Thomas Koch. Thomas, seit wie vielen Jahren bist du eigentlich in der Werbung schon tätig? Weißt du es noch?
Seit 43 Jahren. Muss also eine Branche sein, die irgendwie toll ist.
Wenn du mal so diese 43 Jahre so im Schnelldurchlauf Revue passieren lässt, würdest du sagen, die Zeit heute ist so auch aus Werbesicht echt die spannendste oder?
Eindeutig. Als die Medienlandschaft so überschaubar war, wie sie früher war, also eine Handvoll Radiosender, eine Handvoll Fernsehsender, die üblichen Verdächtigen bei den Zeitschriften und Zeitungen, war unsere Aufgabe nicht sehr schwierig. Sie wird jetzt im Augenblick hochkompliziert und das macht es sehr, sehr spannend.
Verändert das eigentlich auch so dieses Berufsbild des, ich sag mal, des Werbers, etwas abstrakt gesagt? Sind das auch andere Typen von Menschen, die heute in der Werbung tätig sind als früher?
Ach, die Typen dürfen sich eigentlich nicht verändert haben. Die Technologie verändert sich. Das heißt, wir sitzen natürlich heute am Rechner den ganzen Tag und wir werden unterstützt von Data-Spezialisten und das verändert natürlich die Arbeit, das ist völlig klar.
Wir haben ja gerade schon die pessimistischen Töne aus dem Burda Verlagsvorstand von Philipp Welte gehört. Was ich auch ganz interessant finde, er hat an anderer Stelle auch noch gesagt, dass er eben nicht nur die Verlagswelt unter Druck sieht, sondern auch die TV-Welt. Ist da was dran?
Ja, unsere TV-Welt verändert sich. Da wird jetzt jeder der Hörer nicken. Wir gucken immer weniger, wir nennen es analoges Fernsehen. Das heißt also ein Fernsehprogramm, das mir vorserviert wird, wo also der Sender entscheidet, was ich wann gucke. Wir streamen, wir suchen uns unser Programm zusammen. Wir nutzen Online-Transportwege, um digitales Fernsehen zu sehen. Wir gucken, wir sind unser Programmdirektor. Wir gucken dann, wann wir Lust haben, was wir Lust haben.
Kann man deswegen sagen, dass TV eigentlich auch im Vergleich zu den anderen Mediengattungen eigentlich fast schon am meisten auch unter dem Internet im Allgemeinen leidet und den damit verbundenen Streaming-Trends etc., wie du es gerade beschrieben hast?
Leidet nicht, nein, das würde ich nicht sagen, weil auch hier betrachte ich die Funktion des Mediums. Fernsehen hat die Aufgabe, wenn unser Feierabend beginnt und der Alltag, wenn wir den Alltag hinter uns lassen, nimmt uns mit in fremde Welten und Abenteuer und Krimis und ne? Das ist die Aufgabe von Fernsehen, also überwiegend Unterhaltung. Diese Funktion bleibt erhalten. Das Einzige, was sich ändert, und das ist dem Endverbraucher völlig egal, ist der Transportweg des Fernsehens zu ihm.
Mhm. Aber für den Werbetreibenden ist das ja unter Umständen eben nicht egal, wie der Transportweg ist, weil er muss ja irgendwie über diesen Transportweg.
Ganz genau. Wenn wir Fernsehzuschauer verlieren, bei RTL oder wo auch immer, müssen wir die natürlich woanders zukaufen. Und das darf das Medium nicht teurer machen. Das hätten die Fernsehsender natürlich gerne, aber das machen die Kunden nicht mit. Und ich denke, zu Recht. Das heißt, wir sammeln uns unsere Reichweite neu ein, ja.
Wenn du so in die Branche schaust, welche Stimmung nimmst du da so gerade auch im Privatfernsehen wahr?
Oh, die Stimmung ist noch hervorragend.
Was nehmen die? Also.
Da wird immer noch gutes Geld verdient. Das liegt ein bisschen daran, dass die Zuschauermessung, die wir besitzen, nicht sehr exakt ist. Das heißt, wir sehen da nur mit Zeitverzögerung, dass die Zuschauer langsam abwandern zu Internetkanälen. Die werden noch ihr blaues Wunder erleben.
Jetzt hat ja auch beispielsweise Anke Schäferkort für RTL vor kurzem erst auch durchaus noch glänzende Zahlen präsentiert. Ja. Glaubst du, dass auch, ich sag mal, in den Strategieetagen solcher TV-Konzerne, dass die wirklich in so einer Scheinwelt leben und das einfach noch nicht sehen wollen, welche Entwicklung da auf sie zukommt? Oder sind die Strategien eigentlich schon längst quasi in der Schublade? Man will nur quasi die Kuh noch so lange melken, wie sie Milch gibt und dann irgendwann mal umswitchen?
Das sieht zunächst mal so aus. Am besten zeigt es sich bei 7-1 in München, also dem Vater von Pro7 und Sat1 und Kabel1 und so weiter. Diese Sendergruppe kauft zunehmend immer mehr Online-Plattformen zusammen. Das heißt, die richten sich längst darauf auf das Internetzeitalter an, auf eine Zeit, in der die Einnahmen aus Fernsehwerbung rückläufig werden.
Jetzt haben wir ja vorhin am Beispiel Print, und da hattest du die Zeit als ein Beispiel gebracht, auch darüber gesprochen, wie auch die Aufbereitung von Inhalten ein entscheidender Hebel sein kann, um auch sich zukunftsfest zu machen. Wie ist denn das? Erwartest du beim TV auch programmliche Auswirkungen? Also mal jenseits des Transportweges?
Ja, die sind auch schon zu erkennen. Es gibt ja eine ganze Reihe von amerikanischen Serien, die hervorragend gemacht sind und es den Weg noch nicht einmal schaffen zu den großen Fernsehsendern, sondern gleich gestreamt werden über Netflix oder ähnlichen Transportwegen. Also Pay-TV, wo ich mein Fernsehprogramm bezahle, Da kommt eine ganz neue Konkurrenz auf.
Wird diese Konkurrenz denn tatsächlich auch so stark werden, um auch beispielsweise etablierte TV-Marken tatsächlich aus dem Markt zu drängen? Also wie wir das vielleicht teilweise im Verhältnis online zu Print in gewissen Phasen mal gesehen haben?
Das ist eine Generationsgeschichte. Das ist wie mit Print und Online. Die junge Generation, die streamt sich Fernsehen zusammen. Die würden ARD und ZDF noch nicht mal mit der Pinzette anrühren. Und hier ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie auch dabei bleiben werden bei Online-TV. Mhm. Während die älteren Herrschaften unter uns, die werden ihr traditionelles Programm sicherlich noch so ähnlich weiterschauen die nächsten Jahre.
Sagt einem, wenn ich das so sagen darf, etwas älterer Herr Thomas Koch, der ist heute hier bei Was mit Medien, das reklamierende Medienmagazin. Wir schauen uns heute ganz intensiv die Werbebranche an. Und wir haben schon gesprochen über Online-Werbung und haben unter anderem erfahren, dass Werbung, das fand ich ganz sympathisch, möglichst nicht nerven soll und dass Daten einer der Zukunftsfaktoren schlechthin sind. Über TV-Werbung, da haben wir erfahren, dass sie dringend, glaube ich, neue Transportwege braucht, weil die Entwicklung klar weggeht vom linearen Fernsehen über Printwerbung. Haben wir zum Beispiel gelernt, dass ein Schlüssel für eine erfolgreiche Werbezukunft auch darin liegen kann, ja, die redaktionelle Arbeit zu verändern und in Qualität zu investieren. Jetzt bin ich ehrlich gesagt auch mal ziemlich gespannt, was unser heutiger Gast, Werbeexperte und Twitter-Fan Thomas Koch, uns noch zu einem Medium sagt, das uns hier besonders natürlich am Herzen liegt, dem Radio. Und ich traue mich eigentlich gar nicht so richtig zu fragen, wie läuft es denn fürs Radio?
Für das Radio läuft es unaufgeregt. Das Radio hat einen relativ geringen Anteil an den Werbeaufwendungen der Kunden, so um die 5%. Und das behält Radio auch.
Das heißt, ist eigentlich alles gut oder ist unaufgeregt? Man kann sich ja auch in so einer Sicherheit wiegen und auf mal gibt es Veränderungen und dann steht man da.
Es ist eigentlich gar nicht alles gut, weil auch hier haben wir ja eine Transformation hin zu Webradio und das muss man ja den Werbungtreibenden erstmal beibringen. Ich bin der Auffassung, man könnte aus Radio mehr machen, aus der Werbeperspektive. Mhm. Und deshalb finde ich es gar nicht in Ordnung.
Zum Beispiel, was könnte man mehr machen?
Mehr als reine Angebotswerbung. Ja, das Radio kommt ja immer daher mit diesem Nachteil, es ist ja nur Audio. Ja, da fehlt ja das Visuelle. Ich sehe es genau umgekehrt. Es ist Audio. Ja, und das ist damit, hat es eine unglaubliche Stärke und Kraft. Für die Übermittlung von Botschaften jeder Art. Das kennt doch jeder, ob das jetzt ein Song ist, ob das eine Nachricht ist, ob das Wetter ist. Es ist ja höchst emotional. Und so sollte eigentlich auch die Werbebotschaft rüberkommen. Wenn ich allerdings nur Werbung für Handelsketten habe und Gurken für 19 Cent, dann ist das natürlich nicht so aufregend.
Passen eigentlich Internet und Radio besonders gut zusammen?
Ja, besonders hervorragend. Und das Radio wird sich noch wundern, welche neuen Übermittlungswege es findet. In dem Augenblick, wo das Internetradio zum Beispiel mit dem Auto verbunden ist und ich Zugriff habe auf alle Sendestationen dieser Welt, wird sich ja die Radionutzung möglicherweise sogar noch ausweiten.
Das heißt also, gerade für die Radiobranche hängt es auch ziemlich stark an, ja, ich sag mal, der Technologie und auch so Fragen, wann eben solche Angebote wie vernetzte Autos, die dann quasi jeden Radiosender dieser Welt auch ruckelfrei spielen können, bis die tatsächlich in der Masse auch angekommen sind?
Das dauert so lange, wie es dauert. Es bedeutet für das Radio, dass es eigentlich mehr Chancen sind als Gefahren.
Mhm. Was glaubst du denn, welche Entwicklungen, also wird es da in den nächsten Jahren noch geben? Also gibt es da auch schon, ich sag mal, Experimente, die du beobachtest, wo du sagst, hey, die gehen eigentlich schon in die richtige Richtung?
Naja, wir brauchen ja nur die Entwicklung, um Spotify zu betrachten. Jeder Spotify-Nutzer nimmt dem Radio Sendezeit weg. Mhm. Ja, weil während dieser Zeit würde er ja Radio hören. Auch hier wieder geht es um die Funktion des Mediums, nicht? Das Radio ist mein Tagesbegleiter. Deshalb nutzen wir ja 3-4 Stunden am Tag Radio. Es begleitet mich einfach. Auch hier wird das Radio diese Funktion behalten, trotz Digitalisierung und Internet. Und kann es sogar ausweiten. Aber natürlich tauchen da digital neue Wettbewerber auf, klar.
Jetzt sind wir ja hier bei Die Radio Wissen, ein Digitalradio und deswegen natürlich sehr aufgeschlossen, was auch sozusagen Digitalisierung von Radios angeht. Jetzt gerade Privatradiostationen sind häufig aber eben noch nicht als Digitalradios unterwegs. Glaubst du, dass da tatsächlich auch noch die Bereitschaft wachsen muss, gerade weil ja auch dann privates Kapital in die Hand genommen werden muss, da auch zu investieren und diesen Weg zu gehen?
Da ist privates Kapital unterwegs, allerdings relativ wenig Geld und relativ wenig Bereitschaft zu investieren. Deshalb dauert das so lange. Das könnte in die Hose gehen.
Du bist ja, das ist kein Radiothema, aber du bist auch ein fleißiger Buchautor und dein letztes Werk hat den Titel gehabt, die Zielgruppe sind auch nur Menschen. Müsste es nicht eigentlich heißen, wenn ich jetzt so mal so ein bisschen unser Gespräch Revue passieren lasse, die Zielgruppe sind auch nur Datensätze?
Oh nein. Das fiel mir jetzt auf an den beiden Tagen Demexco. Da ist so viel von Technologie die Rede und Building Bridges und bla bla bla. Wir müssen dafür sorgen, dass die Brücke zum Endverbraucher erhalten bleibt und das sind Menschen. Wir müssen die Menschen weiterhin als Menschen respektieren, gerade die Werbebranche, sonst verlieren wir sie. Da hilft nur Technologie und nur Internet definitiv nicht weiter.
Siehst du denn tatsächlich eine Gefahr, dass wir den Menschen verlieren können?
Wir sprachen eben über Adblocker. Mhm. In dem Augenblick, wo der Mensch uns ausschalten kann und das 20% tun, ist das eine Ohrfeige.
Mhm. Wenn du mal so insgesamt sagst, in Zukunft, bei all den Möglichkeiten, die wir jetzt andiskutiert haben, was macht für dich da gute Werbung aus?
Gute Werbung ist die, die mich interessiert. Uns interessieren ja unheimlich viele Marken. Wir mögen auch sehr, sehr viele Marken. Aber wir mögen nicht morgens um 6 Uhr beim Aufstehen über Bier nachdenken. Die Werbung muss uns im richtigen Augenblick erwischen. Wenn der Reisekonzern weiß, wann ich meine Urlaubsreise plane und mir dann Informationen liefert über mögliche Reiseziele, dann bin ich hochaufmerksam und würde niemals behaupten, dass mich Werbung stört.
Fazit nochmal zu unserem Gespräch, Journalismus und Werbung. Ist das eine Symbiose, die auch in Zukunft weiter fortbestehen wird?
Auf jeden Fall, abgesehen davon, dass sie es muss.
Sagt Thomas Koch. Vielen Dank für das Gespräch und die Auskünfte und Einblicke in die Werbebranche, die, glaube ich, das hat man gemerkt, derzeit so spannend ist wie nie. Da tut sich einiges. Folgt Thomas Koch doch auf Twitter. Unter UFO Media findet ihr ihn. Und jetzt gleich, dann gibt es keinen Werbeblock hier bei uns, weil wir sind ja natürlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und machen keine Werbung, sondern wir schalten ins Silicon Valley. Thomas, bleibt doch vielleicht noch ein bisschen bei uns hier bei Was sind Medien? Das internationale und werbefreie Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Wobei, ich habe vorhin gesagt, wir machen jetzt gleich keinen Werbeblock. Und irgendwie machen wir ihn, glaube ich, gleich doch ein ganz, ganz kleines bisschen. Denn wir schalten jetzt erstmal wie immer an dieser Stelle bei Was mit Medien zur Handelsblatt-Digital-Korrespondentin im Silicon Valley, zu Britta Weddeling. Hallo Britta.
Hallo, guten Tag. Um was werben wir denn? Werbt ihr um mich?
Ja, wir werben um dich oder beziehungsweise wir hatten ja überlegt, ob wir über ein spannendes neues Veranstaltungsformat sprechen, wo, das muss man vielleicht an dieser Stelle mal so transparent sagen, dein Arbeitgeber, das Handelsblatt, ein bisschen mit drin steckt. Das ist jetzt nicht der Grund, warum wir darüber reden, aber es ist sehr spannend und deswegen wollen wir darüber reden.
Es hat auch was mit Journalismus zu tun, das ist das Beste dabei.
Perfekt.
Tatsächlich ist es so, dass wir ein neues experimentelles journalistisches Konferenzformat starten, gemeinsam mit einer amerikanischen Marketingagentur Huge, die ist hier in den USA bereits sehr bekannt, hat Kunden wie Google und Nike, auch die Stadt New York hat sie schon mal beauftragt. In Deutschland sind sie noch nicht so bekannt. Und um das zu ändern, tourt Huge jetzt schon seit einer ganzen Weile durch europäische Städte, war unter anderem schon in Stockholm, in Berlin. Und in 2 Wochen werden wir zusammen mit Huge diese Konferenz starten in Düsseldorf. Deswegen bin ich dann auch wieder in Deutschland und freue mich schon sehr drauf.
Worum genau wird es da gehen?
Es wird darum gehen, das langweilige Konferenzformat ein bisschen aufzubohren. Wir kennen das, vorne redet einer und im Publikum schlafen alle. Wir wollen das Ganze etwas interaktiver gestalten und dabei den Journalismus selber zum Thema machen. Die Konferenz erstreckt sich über eine ganze Woche und beginnt damit, dass sich ein Team aus Online-Reportern vom Handelsblatt und Videoreportern von Huge lokal von Düsseldorf aus auf den Weg macht und verschiedene Fieldtrips unternimmt und mit digitalen Vordenkern im Raum und mit Unternehmen im Raum Düsseldorf sich unterhält über die Fragen, wie die Digitalisierung die Wirtschaft verändert. Der Schwerpunkt dieser Woche wird sein das Thema Journeys, also Reisen. Wir werden also mit verschiedenen Reiseveranstaltern sprechen, mit der Telekom sprechen, über das Thema vernetztes Auto, vernetztes Fahrrad. Und natürlich geht es auch für ein Medienhaus wie das Handelsblatt darum und um die Frage, wie reisen wir in die Zukunft, was bedeutet die Digitalisierung für uns. Diese ganzen Gespräche, die wir sozusagen lokal dort führen, werden dann im Rahmen von einem Abschluss-Event am Donnerstag präsentiert und mit Experten diskutiert. Das wird sehr spannend, das ist sozusagen eine Arbeit on the flow. Wir werden sozusagen ganz viel den Zufall mit einzubeziehen und ganz viel an Informationen einzusammeln, die vielleicht man noch nicht so gehört und gesehen hat. Ich bin da sehr gespannt.
Habt ihr denn eigentlich nur dann Medienschaffende und Journalisten dabei oder auch Kollegen aus der Werbebranche? Weil wir haben ja, Thomas Koch ist noch bei uns, wir haben heute die ganze Sendung über Werbung gesprochen. Das wäre ja auch ein spannendes Format, das mal zu verbinden.
Absolut. Markus Koch, sehr herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Und wir haben auch verschiedene Marketing- und Werbeleute eingeladen zum Abschlussevent. Das wird sicherlich ein spannender Austausch.
Thomas, wäre das was für dich?
Auf jeden Fall, weil auf der einen Seite soll ja die Werbung solche Dinge immer finanzieren, dazu müssen wir uns aber auch verstehen. Insofern ja, gerne, klar.
Britta, lass uns noch ganz kurz über ein Thema sprechen, was hier diese Woche auch viele beschäftigt hat. Der Dislike-Button, kommt er denn nun oder nicht? Also wahrscheinlich irgendwann ja.
Irgendwann ja, wie genau und in welchem Umfang, das will uns Mark Zuckerberg noch nicht erzählen. Es war tatsächlich so etwas wie ein Zeitenwandel, der da stattgefunden hat diese Woche. Der Dislike-Button und die Forderung danach, die gibt es ja schon sehr lange. Aber nun hat ja Mark Zuckerberg tatsächlich gesagt, Mensch, wir drehen ein bisschen was dran, wir wollen eben weg von dieser Hurra-Kultur. Im Hintergrund hat er in einer Veranstaltung gesagt, es sind eben Ereignisse, über die man vielleicht sich nicht in dem lockerflockigen Facebook-Ton austauschen möchte, der dort sonst so herrscht, also mit dem klassischen Gefällt mir, dem Daumen hoch, weil es vielleicht ja auch Erlebnisse gibt, die man eben nicht dokumentieren kann, wie zum Beispiel im Rahmen mit der Flüchtlingskrise derzeit oder auch persönlichen Todesfällen in der Familie, die man bei Facebook posten möchte. Das wird ganz interessant werden, weil das den Grundton von Facebook natürlich verändert. Und Facebook natürlich davon lebt, dass die Nutzer möglichst viele Informationen über sich preisgeben, die dann, das ist ja, weiß unser Gast heute ja auch, die dann natürlich für die Werbekunden interessant sind, weil Facebook den Nutzern dann Werbung zeigt. Und je mehr sich der Ton verändert, also wenn ich zum Beispiel auf einen Post auch damit antworten kann, dass ich vielleicht skeptisch bin oder traurig bin, weil mir das Post nicht gefällt, dann wird das schon sich sehr stark auf die Art und Weise auswirken, mit der bei Facebook kommuniziert wird. Das wird sehr interessant.
Wir sind auf jeden Fall dabei, wenn der Dislike-Button kommt. Nächste Woche wird das wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Danke Britta Wedeling ins Silicon Valley. Danke auch an Thomas Koch, der mit uns heute durch die Werbebranche und die verschiedenen Sparten geschaut hat. Nächste Woche, da ist Daniel wieder da, da sind wir wieder zu zweit. Bis dahin wünsche ich euch noch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.